Und uns war es eigentlich wichtig, dass man sagt, okay, wenn man ins Blaufränkische Land kommt, ist es schön, wenn es das erste Haus mit Wein oder mit Blaufränkisch zu tun hat.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder in Horizon. Liebe Conny, wer hat sich heute vor das Mikrofon getraut?
Ja, hallo, grüß euch von mir. Wir sind heute in einem der renommiertesten Weingüter Österreichs, in Horizon, und zwar beim Weingut Kerschbaum. Wir haben in Michi Kerschbaum vor dem Mikro sitzen. Wir sprechen heute über Herkunft, Handschrift und Visionen für den österreichischen Rotwein, vor allem Blaufränkisch wahrscheinlich. Ja. Hallo Michi, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke fürs Gespräch.
Man kann es eigentlich fast sagen, für mich als derjenige, der noch nicht so oft in Horizon war, jetzt doch schon ein paar Mal, aber es ist vor kurzem mein erstes Mal gewesen. Ja, Weingut ist quasi das Aushängeschild. Also wenn man von der Schnellstraße runterfährt und fährt nach Horizon rein, dann sieht man diese moderne Fassade, die mich ans Prickeln halt praktisch erinnert. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch erkannt. Und also wie gesagt, das Erste, was man sieht, das ist euer Weingut. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen über die Idee von diesem Standort und auch dem Design?
Ja, also das Weingut ist schrittweise immer gewachsen. Mein Vater hat das 1989 von seinem Vater übernommen, hat mit einem ganz schönen Gewölbekeller in den Hang mitten im Stammhaus, mitten in Horizon angefangen. Da sind jetzt die Großfässer gelagert. 1997 war dann der nächste Bauschritt. Es wurde immer moderner, die Weine in Fass zu lagern, vor allem in die Barrique-Fässer, in die kleinen Fässer. Dann hat er 1997 einen Keller für ca. 400 Barrique-Fässer errichtet. Haben wir gesagt, okay, das geht sich aus, da haben wir eine Weile lang Ruhe. Es war aber das Rotweinwunder, gerade im Burgenland, sehr, sehr präsent. Und 2001 haben wir den gesamten Standort unten im Stammhaus mit 3 Etagen erweitert. Dann war wieder das Gefühl, okay, jetzt haben wir Ruhe. Und seit 2014 war es wieder zu wenig Platz. Seien wir da außen mit einer Dependance. Hier heraus, bei der Einfahrt ins Blaufränkischland, hier im Weingut ist Flaschenfüllung, Flaschenlager und Verkauf. Der Repräsentationsraum, einfach einen Platz für unsere Kunden zu schaffen. Und uns war es eigentlich wichtig, dass man sagt, okay, wenn man ins Blaufränkische Land kommt, ist es schön, wenn es das erste Haus mit Wein oder mit Blaufränkisch zu tun hat.
Das sieht man, also das ist, sage ich jetzt einmal, sehr gut gelungen. Ja,
ja, und zu deiner Idee mit dem Prickeln, da bist du sehr, sehr gut und sehr, sehr nahe dran. Die Fassade lässt sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Manche Kunden sehen Weintrauben, die Rebstöcke. Andere wiederum sehen, wenn man den Wein ins Glas gießt, diese Luftblasen. Da sind wir schon ein bisschen näher dran. Aber tatsächlich ist es das entweichende CO2 während der Gärung. Wenn man oben in die Maische reinschaut, in die Rotweinmaische, in den Rotwein, die Blubberblasen, das war eigentlich die Grundidee von der Fassade. Ja.
Ich kenne das von früheren Zeiten, da hat man praktisch oben so wie eine Pfeife so Wasserpfropfen gehabt und das hat dann praktisch fast Musik gespielt.
Ja. Genau, das sind immer die schönsten Töne im Weißwein oder im Rosé-Keller.
Ja. Genau. Seit wann bist du im Weingut?
Ja, das ist schwierig zu sagen, natürlich aufgewachsen. Ja. Ich habe es immer geliebt, mit meinem Papa zum Arbeiten. Habe dann ja immer den Wunsch gehabt, Winzer zu werden.
Nie, immer gehabt,
ja, interessant. Nie einen Plan B. Meine Eltern haben alles richtig gemacht, alles. Habe dann die schulische Ausbildung in Klosterneuburg 2007 abgeschlossen. War dann im Ausland, Praxis.
Mhm. Und warst, wenn ich fragen darf?
Im südlichen Rhontal. Mhm. Sehr viel mit Grenache und Syrah gearbeitet, was dem Blaufränkisch auch sehr ähnlich ist. Ich wollte nicht in eines der renommiertesten Weinbaugebiete, was eh jeder macht, wie hier zu Bordeaux gehen zum Beispiel, sondern ein bisschen was anderes sehen. Bin dann 2010 nach Hause gekommen, habe dann die Ernte daheim eigentlich fertig gemacht und seit dem Zeitpunkt das Weinmachen von meinem Vater übernehmen dürfen. Mhm. Also sprich seit 2010, der ganze erste Jahrgang war 2011 von mir komplett. Ja.
Cool. Wir sprechen ja oft mit verschiedenen Größen von Weingütern. Jetzt ist euer, du hast gesagt, die Die baulichen Phasen hast du uns ja aufgezählt, Abfüllanlagen und das Ganze, sind alles, das differiert sehr. Manche lassen das fremd machen, Lohnabfüllungen und solche Sachen. Wie groß ist eure Fläche, die sie bewirtschaftet?
Derzeit sind wir auf einer Eigenfläche von 40 Hektar. Es ist eine Größe, die man ja, in meiner Person gut überblickt. Das heißt, ich bin nach wie vor im Traktor, ich bin auch im Weingarten, ich bin im Keller sehr, sehr viel und aber zu dieser Zeit auch im Vertrieb. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger in der Sommerzeit, aber eigentlich die Vorbereitungen für das Herbstgeschäft beginnen und dann die Wintersaison bis in April rein sind wir sehr, sehr viel unterwegs. Und mit den 40 Hektar schaffst du das eigentlich, sage ich mal, das ist die Grenze, 40, 45 Hektar, wo du das allein nicht überblicken kannst. Ich habe natürlich ein tolles Team, die mich tatkräftig unterstützen, die Familie steht voll hinter mir, hilft mir und somit ja, ist das ganz gut bewerkstelligbar. Ja.
Ist was vom Vater quasi, also hast du wieder bei der Umstellung, hast du was verändert oder was, ist es gleich geblieben?
Ja,
oder?
Es war so, dass ich halt immer mit meinem Vater, wie gesagt, ich habe es geliebt mit ihm zum Arbeiten, die Zeit genossen am Traktor mit ihm, dann im Weinkeller, die Vinifizierung und ich habe das Glück gehabt, einen von den vom Besten zu lernen, da lernen zu dürfen und habe immer die Augen offen gehalten. Er hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Aber was er gemacht hat, er hat mir dann wirklich frei Hand lassen. Ab dem Zeitpunkt der Ernte Ende 2010, dann mit dem Vegetationsjahr 2011, hat er sich komplett aus der Produktion zurückgezogen. Hat mir frei Hand lassen, hat mir vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zugelassen. Vielleicht hat er es gewusst, dass das nicht so ist. Aber ja, und dadurch habe ich mich entwickeln können. Also sicher 2011 und 2012 hat man die Handschrift vom Vater beibehalten. Also ein bisschen auf Sicherheitsvariante gegangen. Waren auch tolle Jahrgänge, muss man sagen. 11 und 12 rückblickend. Für mich ein perfekter Start in den Winzerbeginn. 2013 und 14 war schon ein bisschen schwieriger, aber das waren dann die Lehrjahre, muss ich jetzt auch dazu sagen. Und mit 15 habe ich dann eigentlich meine Philosophie gehabt. Also das war bis 15 so ein bisschen die Entwicklung, wo geht man hin, weil natürlich die Menschen und die Charakter auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und du hast es vorher gesagt, ich glaube, jeder Winzer, auch ähnlich wie ein Koch, hat seine Handschrift, hat seine Philosophie. Und ich glaube, in meinen Weinen spiegelt sich meine Person wieder. Und ich glaube, das macht den Beruf also einzigartig.
Habe ich gerade eine Idee. Wir müssen nochmal so eine Jahrgangsverkostung machen, wo wir schauen, ob wir das blind natürlich ausschmecken, ja, wann deine Handschrift dann drin war.
Wir haben es halt sicher eine sehr, sehr sanfte Anpassung gemacht, weil, wie gesagt, das vom Vater übernommen worden ist. Und ich wollte nicht zu viel Risiken eingehen, weil wir waren zu dieser Zeit auch am Höchstpunkt vom Erfolg her angelangt. War sicher ein großer Schritt von meinem Papa, das dann so abzugeben. Aber dennoch mit der Zeit zum Gehen, weil wir waren immer Weingut, das mit der Zeit gegangen ist. Also ich will nicht sagen, dass wir ein modernes Weingut waren immer, sondern eher zeitgemäß. Und jetzt, finde ich, sind die Weine wieder anders zeitgemäß wie vor 20 Jahre, 25 Jahre, Anfang der 2000er. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man mit der Zeit geht.
Dein Kollege hat uns ja, also wir haben ja selten so einen reichlich gedeckten Tisch vorgefunden.
Wir haben wirklich Wochen. Frühstück wir haben bei Frühstück mir heute. Ja.
Frühstück bei dir quasi. Und noch mehr, weil das war irgendwie so meine Sorge, wenn wir so früh anfangen mit Aufnehmen, dass das halt mit einem Blaufränkisch oder so, Das ist ein schwerer Einstieg in den Tag, aber er hat den Beinamen Frühstückswein genannt und deshalb schiele ich leicht rüber und darf ich dich bitten, dass du uns einmal was kosten lässt.
Sehr gerne. Jetzt ist ja eigentlich die beste Zeit für einen Wein zu verkosten. Wir haben ein bisschen nach 9 Uhr. Wenn wir die Weinverkostungen starten, findet es immer zwischen 9 und 11 Uhr statt, weil der Gaumen ist am neutralsten. Wir sind nicht beeinträchtigt, wir haben noch nicht gefrühstückt, wir haben sie noch ganz kurz zurückgehalten. ja, mitgebracht habe ich jetzt für die, ja, für unsere Präsentation von unserem Weingut, für mich einen sehr typischen Wein, auch für mich der typische Wein, ein Blaufränkisch aus der Riede Dürer vom Jahrgang 2015.
Mein Lieblingsjahrgang?
Ohne zu wissen, ja. Derzeit meiner auch, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weil ich liebe es, die Weine dann, oder Blaufränkisch, ab einem Reifezeitpunkt vor 10 Jahren zu trinken. Ich liebe es, wenn es auch 15, 20er sind, 2004 zum Beispiel, 2006 präsentiert sich jetzt super toll. Aber 2015 hat noch, finde ich, die Fruchtaromatik, dann geht es aber auch schon in eine Sekundäraromatik über. Und ja, ich glaube, man muss den Kunden zeigen, wie sie die Weine entwickeln können, dass man die Kunden, dass die Kunden dann auch erwarten, dass sie es auch weglegen daheim.
Das heißt, ihr habt ja quasi immer auch was Gereiftes zurückgelegt?
Leider nicht. Ja. Aufgrund von Covid im Jahrgang 2019, der dann 2021 im Verkauf war, haben wir es geschafft.
Ja.
Haben wir ein bisschen was zurücklegen können. Das hat auch den Grund, dass die Flächen ja die letzten 10, 20 Jahre immer gestiegen sind. Mhm. Und wir jetzt einen größeren Schatz haben an Weingärten. Daher können wir ein bisschen mehr Mengen auch machen, wenn wir wollen. Und somit haben wir ein bisschen was zurückgelegt. Aber dennoch fahren wir seit ein gewissen Jahren ein neues Projekt mit Blaufränkisch, was heuer gelüftet wird.
Jetzt machen wir einen Podcast früher.
Ja, ein bisschen früher.
Nein, wir können schon ein bisschen anteasern oder so.
Es wird was geben. Aber da geht es genau in diese Richtung, ja. Dass man Weine zur perfekten Trinkreife dann trinkt, weil wir sehen das in der Gastronomie, wo wir unsere Weine verkaufen, als ja, sehr, sehr schwierig. Oft ist der Platz nicht da. Und das war auch ein Grund, warum wir da dann die Dependance errichtet haben, wo wir wirklich dann Weine auch zurücklegen können und reifen können.
Mhm. So, aber dann probieren wir mal jetzt für den Neugierig.
Prost. Prost.
Prost. Manchmal sind die Mikros Prost. Im Weg. Nein, ich freue mich sehr. Also Blaufränkisch schon 2015 ist...
Ich glaube, von dem her, was man bisher kostet, ist das, was am weitesten zurückgeht.
Ja. Wenn man so erinnern kann. Könnt ihr jeden Tag so starten? Tag?
Gerne, aber wir müssen die was arbeiten auch nachher. Wie vorher, glaube ich, eingangs erwähnt, das ist so jetzt eigentlich ein guter Mix aus einer schönen Nase, einer schönen fruchtigen Nase. Das Tannin hat schon begonnen, sehr samtig zu werden. Es hat einen angenehmen Trinkfluss, hat aber in meinen Augen, finde ich noch, sehr, sehr gutes Reifepotenzial, was gerade, glaube ich, auch die Lage Tür ausmacht.
Das Schöne am Blaufränkisch ist ja, sage jetzt einmal, dass da meistens sehr viel Säure da ist, die den Wein halt auch, sage jetzt einmal, länger hinaustragen kann. Und ich hätte es jetzt nicht erkannt, muss ich sagen, dass es jetzt 2015 ist, weil es ist ja, sage jetzt einmal, da sind ja schon ein paar Jährchen, die er am Buckel hat, und ich finde ihn total frisch und ja.
Die Korne übernimmt ja immer die bildliche Beschreibung für die Hörer der Flasche und der Etikett.
Achso, entschuldige,
ich bin jetzt los. Damit wir werden ja die Weine in unseren Shownotes auch verlinken, damit man die findet bei euch im Shop. Und liebe Korne, erklären Sie mal, was wir schmecken und die anderen.
Danke, dass du immer so aufmerksam bist und mich erinnerst und meine Fehler findest oder wenn ich was vergisst. Also wir haben da jetzt eine Flasche mit einem Etikett, das glänzend ist, und zwar in orange-gelb gehaltener Baum, oder?
Mhm, ja. Richtig, ja.
Herbstfarben, hätte ich jetzt gesagt.
Herbstlaub.
Darunter steht Paul Kirschbaum und in Gold Blaufränkisch Ried Dürer. Das ist in so einer Art Handschrift, oder ist es Handschrift?
Ist Handschrift, ja. Also beides, Paul Kirschbaum und Ried Dürer, ist von meinem Vater geschrieben.
Mhm. Das Paul Kirschbaum ist auch so ein bisschen erhaben quasi drauf auf dem Etikett. Das ist auch noch so glänzend. Auf der Rückseite haben wir Blaufränkisch Ried Dürer 2015. Die Parade Ried Dürer steht für einen sehr komplexen Blaufränker mit leichter Extraktsüße, exzellent eingebundener Edelholznote und einem feinzarten Nougat- und Kokos-Touch. Kokos wegen Holz wahrscheinlich. Amerikanisches Holz?
Nein, wir verwenden ausschließlich, nicht ausschließlich, für jetzt, also in dem Wein waren neue Barrique-Fässer drin aus Frankreich.
Mhm.
Wir haben das aber dann geswitcht auf 500-Liter-Fässer. Neue 500-Liter-Fässer aus österreichischen Eichen, den Hersteller nenne ich euch jetzt nicht, weil dann gibt es unbezahlte Werbung.
Genau.
Können die dann auch an und sagen, wir haben euch erwähnt.
Wir können einen Podcast beim Fasshersteller.
Wäre sehr interessant. Ja, gibt für mich zwei der besten der Welt und wir arbeiten da dann mit Becher eigentlich seit Anbeginn mit.
Dann haben wir noch 14% Alkohol und wieder dieses schöne Etikett, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, und zwar dieses Horizon, schon das Terroir-Juwel, das Juweletikett, gefällt mir sehr gut, dass ihr das damit eingebunden habt. Auch, sage ich jetzt mal, in den Farben ein bisschen angepasst, in so einem,
was Gold, ist das jetzt?
Gold, ist Gold.
Eine Schmuckfarbe ist
genau, das ja. Ja. Mhm. Oben haben wir dann noch auf dem Kapselhals renommierte Weingüter Burgenland, und da steigen wir vielleicht gleich ein.
Gerne.
Das ist ja eine Gruppe aus dem Burgenland. Die renommierten Winzer sind wie viel?
12.
12 derzeit haben wir 12. 12 Winzer, die sie da miteinander gefunden haben. Mhm. Und viele Veranstaltungen auch, oder ja, einige Veranstaltungen, sage ich jetzt einmal, haben, wo sie euch miteinander präsentiert. Und da haben wir uns auch als erste Mal kennengelernt, ja, im Schloss Esterhase. Vielleicht kannst du uns.
Ja, wir kurz durften was, heuer das 30-jährige ja, Jubiläum feiern, der renommierten Weingüter Burgenlands. War eine tolle Feier mit vielen Gastwinzern und Gastköchen, war sehr, sehr toll. Also wenn wir wieder was machen, bitte schnell sein und Ticket sichern, dass du dabei sein darfst.
Ich war zu langsam.
Ja, es war sehr, sehr limitiert leider. Die Location war begrenzt, war aber toll. Und ja, werden wir beibehalten, diesen Event. Ja, die renommierten Weingüter, sind ein Zusammenschluss von Winzern über das gesamte Burgenland. Ist sehr einzigartig, diese Gruppe, weil es ein gesamtes Bundesland vereint. Wir haben Betriebe aus dem Nordburgenland, aus dem Mittelburgenland und aus dem Südburgenland dabei, die das Burgenland bestens repräsentieren. Das war auch eigentlich die Grundidee, die Weinqualität zu steigern, sich auszutauschen und das Burgenland nach außen hin zu bekannt zu machen im Ausland. Also das ist auch eine Zielsetzung, wir sind ja jährlich im Ausland unterwegs und präsentieren unsere Weine und dann auch das Burgenland. Wir sind einer der ersten Vereinigungen gewesen, die Lagen ganz groß aufgezeigt haben. Das war immer so eine Roadshow, die großen Lagen des Burgenlands, weil sich in dieser Gruppe die besten Weingüter des Burgenlands vereint haben und daher auch die besten Lagen zeigen können.
Jetzt quasi beim aktuellen Jahrgang schaut das ähnlich aus, Etikett, nur dass DRC dabei steht. Oder was hat sich da geändert?
Genau. Zu dem Zeitpunkt waren wir kein DRC-Mitglied, aber jetzt hat es ja einen neuen Schwung gegeben, ja, eine neue Generation, sage ich jetzt einmal, im Verband Blaufränkischland. Und ich fühle mich glücklich, dass ich da mitarbeiten darf, und somit war es für mich ganz normal, dass man auch jetzt zum DRC dazugeht, und der Dürer wird auch in Zukunft ein DRC-Wein sein. Ja.
Das ist jetzt ein Kompliment, glaube ich, an die Lisa gewesen, ja, oder?
Ja.
Liebe Grüße, Lisa, wenn du das hörst.
Du hast uns vorher die Größe deiner Fläche, die du bewirtschaftest, genannt. Wachsen deine Weine nur auf Horizonter Boden oder geht das auch in die Nachbarschaft?
Nein. Es ist sehr interessant, es ergibt sich dann immer wieder was. Ich habe den Betrieb übernommen nur mit Rotwein, mit 4 Sorten, Blaufränkisch natürlich der Fokus, dann Zweigelt, ganz wenig Cabernet Sauvignon und Merlot. Ich habe aber immer die Neugier gehabt, auch Weißwein zu probieren. Dann hat sich 2016 nach einem Spätfrost ein paar Flächen in Horizon ergeben, wo wir dann investieren konnten und kaufen konnten. Da ist eine alte grüne Veltliner-Anlage gestanden auf der Ried Kirchholz. Dort meine Weißweinerfahrung begonnen. War super spannend. Und ich habe dann aber gesucht nach sehr, sehr interessanten Lagen und bin am Leiterberg fündig geworden, in Kleinhöflein, und darf dort 2 Weißweine machen, zum einen Grüner Veltliner und zum anderen Chardonnay. Und der steht auf einer tollen Lage, Riedkaterstein, reiner Kalk- und Schieferboden. Und bin sehr, 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 sehr happy, dass wir dort auch unsere Weine vinifizieren dürfen. Ja.
Wie ist es dann, wenn du mit der Lese bringst,
ja,
das da her?
Ja, es ist so, wir fahren mit unserem Team rauf, ernten das in der Früh, also beginnen wir um 6 Uhr. Meistens am Erntetag sind wir um 9 Uhr fertig, 8:30, 9:30. Dann habe ich einen befreundeten Kühltransportunternehmer, der bringt mir die Boxen runter und dann wird es vor Ort verarbeitet.
Wenn man gut vernetzt ist. Geht ja sowas, ne? Also man braucht immer andere gute Partner, auf die man sich verlassen kann,
solche Dinge. Ganz wichtig,
Inwiefern ist Handarbeit noch Thema? Ich meine, bei so einer Fläche muss man eine Armada an Mitarbeitern haben, weil es geht ja nicht alles maschinell. Wie teilt sich das auf?
Ja, wie gesagt, mit einem tollen Team, mit einem tollen Team draußen. Der Weinbau ist sehr handarbeitsintensiv. Das beginnt mit dem Vegetationsjahr, mit dem Rebschnitt. Da legt man die Grundlage für die Qualität. Das ist einmal händisch. Dann geht es über, wir sagen da, über das Ausdünnen, das erste Ausdünnen, das Ausbrechen, Triebe wegbrechen, auch händisch durchzuführen. Dann hast du es in den Drahtrahmen einstricken, die Triebe. Wir verwenden keine Netzer, die das erleichtern würden. Wir haben es noch ganz klassisch mit Drahtrahmen. Da gibt es aber Vorrichtungen, die den Drahtrahmen erweitern, die den größer machen. Das heißt, die musst du dann nur mehr zuklappen. Und das sind dann so Stoßzeiten. Da hat man aber auch schon ein langjähriges Team an Leiharbeitern, die uns da unterstützen. Und dann, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo wir dann die Traubenausdünnung schon langsam starten. Die ist natürlich auch händisch. Und bei der Ernte arbeiten wir teilweise für gewisse Weine mit maschineller Ernte, maschineller Lese. Da haben wir eine eigene Lesemaschine auch hierfür uns angeschafft, weil gerade zu Covid war das ein Riesenthema, Leiharbeiter zu finden.
Genau.
Das war einfach geschlossen. Das war für mich die in meiner, ich sage jetzt einmal, kurzen oder mittleren Winzerzeit die schrecklichste Zeit. Oder Phase, weil gerade zur Haupternte haben wir keine Leute gehabt und ich sage, mit 10 Erntepersonen brauche ich draußen nicht anfangen. Und da sind wir wirklich eine Woche in der Luft gehängt. Wir haben aber 2019 sehr, sehr viel in die Qualitätssicherung daheim investiert. Wir haben die ganze Traubenübernahme am neuesten Stand der Technik gebracht. Das heißt, Vibrationsübernahmen, da gibt es keine Drehteile mehr, die die Trauben beschädigen können. Dann in neue Abwehrmaschinen und in eine optische Sortieranlage, die die einzelnen Beeren analysiert, mittels Farbspektrum und Infrarot. War für mich ein wichtiger Schritt in die Qualitätssicherung, dass wir nur ganze Beeren und nur Beeren verarbeiten. Somit können wir dem Kunden auch garantieren, keine Fremdteile, kein fremdes Tannin aus dem Stielgerüst, das eher ein grünes Tannin hervorbringt. Die schließen wir komplett aus, können daher länger auf der Maische bleiben. Bei den klassischen Weinen 2-2,5 Wochen, was relativ lang ist. Bei unseren Top-Weinen bis 8 Wochen, bis zu 10 Wochen sogar. Daher können wir auch das perfekt gereifte Tannin vollständig auslaugen. Und diese Maschine ermöglicht es mir auch, aber auch mit Erntemaschine zu arbeiten. Das heißt, wenn wir auch maschinell ernten, sortieren wir die Beeren und verarbeiten dennoch ganze Beeren. Für unsere Lager- und Topweine ist nach wie vor Handarbeit und Handlese ein großes Thema.
Ich darf einen anderen Podcast-Gast zitieren, der gesagt, ein anderer kauft sich einen Ferrari, der andere, ich kaufe mir eine optische Sortieranlage. Mhm. Das heißt, sehr viel Investitionsvolumen. Der Wein muss auch verkauft werden, damit man das zahlen kann. Wie setzt sich euer Vertrieb zusammen? Wie macht es das? Du hast gesagt, Gastronomie, ein wichtiger Partner. Ja. Hast du ein Vertriebsteam? Machst du das alles selbst?
Ja, seit 3 Jahren sind wir dabei, im Vertrieb tatkräftig zu investieren. Ich habe einen Mitarbeiter angestellt, einen Kindheitsfreund. Wir sind ja sehr, sehr junges Team eigentlich. Ja, wir sind alle um die Mitte 30 und da war es für mich klar, dass man da in junge Mitarbeiter investiert. Wir sind draußen aber nur in der Dienstleistung tätig. Das heißt, wir unterstützen die Gastronomie, den Fachhandel. Unser Vertriebsweg ist nur der Fachhandel. Sprich, wir verkaufen die Weine nicht in den Lebensmittelhandel. Und wir haben das Glück, dass wir 85% in Österreich verkaufen dürfen. Das ist für mich ein großes Glück, ein Privileg. Und das ist für mich Luxus, dass ich sage, okay, ich kann mir heute den Zug einsetzen, fahre nach Tirol zu meinen Händlern, zu meinen Gastronomen und bin am nächsten Tag wieder daheim und bin nicht 14 Tage, 3 Wochen in New York unterwegs. Ja. Und ich sage, für mich ist das Luxus. Und da muss man aber auch die Kunden betreuen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es sehr, sehr notwendig. Und daher sind wir sehr, sehr happy in Wahrheit. Ja.
Ich habe euren Wein oder eure Weine, so geht es immer, kennengelernt über die Gastronomie. In einem Hotel in der Steiermark, wo die Weinkarte sehr, sehr gut und sehr gut ausgewählt war und der hat sehr viel gereifte Sachen gehabt. Und meine Einstiegsdroge für das Weingut Kirschbaum war Impresario 2007. Und ich habe mich dann immer gefreut, weil jedes Mal, wenn wir dort auf Urlaub gefahren sind, habe ich dann immer die Karten reingeschaut und er hat dann die Jahrgänge dann ja teilweise nicht drinnen stehen gehabt in der Karten, sondern halt welche Weine das sind. Und dann habe ich mir da gesagt, hast du den 2007 noch? Ja, hat er eh noch. Und dann, je öfter das man tut, dann hat er dann immer gesagt, jetzt dann muss er schon langsam das zurücklegen und muss da Etikett hinschreiben, dass das mir gehört, wenn ich wieder komme, dass er den noch hat.
Reserviert.
Ja.
Ja, ich glaube, der Impresario war ein für viele Personen ein Wegbegleiter. Vater, ich sage jetzt einmal, so Anfang der 90er war es sehr, sehr gängig, die Cuvées zu kreieren. Ich glaube, die bekanntesten Weine der bekanntesten Winzer sind Cuvées. Ich finde es sehr, sehr wichtig, weil sie klar für das Weingut auch stehen. Die Handschrift, die Philosophie des Weinguts eigentlich vermitteln. Aber jetzt, glaube ich, in meiner Generation ist es jetzt wieder ein bisschen Schritt typisch, zurück. Ne? Zurück zur Herkunft. Wir leben da in einem wunderschönen Land mit den besten Voraussetzungen für Blaufränkisch. Einer der besten Rebsorten, die es gibt. Und jetzt können wir auch der Welt zeigen, was Blaufränkisch aus Horizont und Mittelburgenland zu bieten hat.
Das heißt, auch dein Fokus quasi auch für die Zukunft liegt klar auf dem Blaufränkisch, genau, und den genau.
Vor allem international,
noch größer zu machen.
Ja, genau. Vor allem international. Es ist ein großes Ziel für uns, den Blaufränkisch in die weite Welt zu tragen. Und das können wir hier, glaube ich, mit den Voraussetzungen perfekt. Ja.
Was sind jetzt gerade die Länder, die ihr so vorrangig beliefert, wenn wir jetzt die 85% Österreich weglassen?
Ja, also die umliegenden Länder um Österreich, Deutschland, Schweiz, Benelux. Hat vielleicht auch, ich will jetzt sagen, nicht historisch, aber es ist halt so, dass die Gäste in Tirol, die Skifahrer, unsere Weine dort wahrscheinlich getrunken haben und dann die Nachfrage in deren Heimatländern gestiegen ist und dann die Nachfrage von den Händlern an uns herangetreten ist. Aber seit 3 Jahren versuchen wir auch ein bisschen mehr Export zu machen, besuchen diverse Fachmessen im Ausland, in Paris, Drohwein, sowieso in Düsseldorf und wollen ein bisschen mehr Blaufränkisch in die weite Welt bringen, ja.
Und das Schöne ist, dass wir das in Österreich sehr gut kennen, den Blaufränkisch.
Ja.
In verschiedenen Spielarten, von Klassik zur Reserve. Und ich finde das halt auch cool, dass, sag jetzt mal, speziell im Ausland, wir haben zwar im Zweigelt ist die meist flächenmäßig meist angebauteste Sorte in Österreich, aber reden dabei über den Blaufränkisch im Ausland und nicht über den Zweigelt. Und dass die Leute das dann auch mitkriegen, sag jetzt, ja, von Blaufränkisch, was ist das für eine Rebsorte? Ah ja, das ist für Österreich. Also ein großes Ziel, dass ja, Österreich dann durch diese Rebsorte noch bekannter wird.
Ja, und das Ziel, glaube ich, haben sie die jungen Winzer gesetzt. Es war aber auch wichtig von der vorigen Generation, von meinem Vater zum Beispiel, wichtig, dass man Österreich auch auf die Weinlandkarte bringt. Und wie kommt man das? Das kommt man mit vergleichbaren Sorten. Da hat der Papa das mit Cabernet Sauvignon und Merlot versucht und da dann aber auch, glaube ich, international einmal ein Renommee sie erlangt. Und das ist jetzt eigentlich unser Glück, wo wir uns wieder zurückbesinnen können auf unsere Herkunft und auf unsere Stärken. Und dafür bin ich eigentlich der vorigen Generation sehr, sehr dankbar. Ja.
So wertschätzend die Korne als großer Fan des Blaufränkisch immer wieder über diese Sorte spricht, so wertschätzend sprichst du auch über die Vorgeneration. Was ist eine große Tugend oder ein Spruch oder eine Weisheit, die dir der Vater mitgegeben hat für den weiteren Fortbetrieb? Ist da was hängen geblieben, was sagst du? Ich meine, da ist sehr vieles hängen geblieben, aber was du immer wieder dran denkst?
Die harte Arbeit und nie das Jammern. Also sie haben wirklich, also meine Eltern und Großeltern haben auf sehr, sehr viel verzichten müssen oder verzichtet, haben sehr, sehr hart gearbeitet. Und das haben sie mir gezeigt, aber sie haben nie gejammert. Und das war, glaube ich, auch ein Grundstein, warum ich den Beruf auch ausüben will. Immer die Freude an der Arbeit gehabt. Und an das denke ich jetzt sehr, sehr viel, weil ich eine Tochter habe und ich will das der genauso vorleben und ihr den wunderschönsten Beruf der Welt auch so schmackhaft machen. Ja.
Der Spagat zwischen Familie und harter Arbeit mit dem Weingut, wie kriegst du es hin?
Geht eigentlich ganz gut. Okay. Ja, es ist sicher auch personenabhängig, aber Ich widme meine Freizeit meiner Tochter. Bin beruflich sicher viel mehr unterwegs, wie mein Vater das war. Daher bin ich dann auch froh, wenn ich einmal am Abend daheim sein kann oder Samstag, Sonntag daheim sein kann. Und ich versuche, so gut es geht, die Wochenende frei zu halten. Also sprich Sonntag, Samstag haben wir in Shoptag geöffnet, da findet man mich meistens. Aber das ab bis 14 Uhr, dann funktioniert das schon ganz gut. Und wenn ich dann daheim bin, möchte ich mit meiner Familie was machen, meine Familie genießen. Ja.
Weil du jetzt angesprochen hast, Shop, was habt ihr so für Öffnungszeiten? Ist das immer gleich oder rufen die Leute an? Oder?
Tendenziell hat sich das ein bisschen geändert. Die Leute rufen vermehrt an. Das Büro und der Shop ist täglich von 9 bis 16, 16.30 geöffnet. Am Samstag haben wir es jetzt in der Übergangszeit eigentlich geschlossen, gegen Vormeldung, aber jetzt beginnt der Tourismus ein bisschen anzuziehen im Mittelburgenland. Jetzt sind wir von 10 bis 14 Uhr am Samstag geöffnet, aber gegen Vormeldung sind wir auch um 3 oder um 4 Uhr da.
Ja. Kann man sich das vorstellen, kommt dann mit dem Radl, das ist gerade am Radweg, der ja da gerade in der Nähe ist, kommt vorbei und sagt, ich würde jetzt gerne mal
Beine kosten. Genau, genau. Und das ist gang und gäbe. Und auch aus diesem Grund haben wir hier unseren zweiten Standort gewählt. Wir wollen zugänglich sein für unsere Kunden. Daher auch der große Verkostungsraum, Verkaufsraum. Wir wollen den Kunden da dann haben. So können wir ihm auch die Philosophie näher bringen. Ich glaube, das ist aber auch jetzt ein bisschen ein Luxus der Zeit, weil früher, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, die haben einfach nicht die Zeit gehabt, an Verkauf offen zu halten, weil sie draußen im Weingarten hart gearbeitet haben. So sind auch die Winotheken entstanden, heute schon, in Deutschkreuz, die Gebietswinothek. Aber wir wollen, wie vorher gesagt, den Kunden unsere Weine erklären, unsere Philosophie und auch das den Winzer kennenlernen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig und daher auch den Standort so gewählt. Ja.
Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, wo geht die Reise hin? Was sind so, also du hast ja vorher angeteasert, es kommt was, aber wie schaut es mit den Zielen oder mit den Plänen aus? Was werden wir in 10 Jahren dann hier erwarten können? Noch einen Zubau oder sind wir dann, müssen wir in die Höhe bauen oder wie wird das dann sein?
Das werden wir dann schauen. In 10 Jahren ist die Tochter ein bisschen älter, dann wissen wir auch schon, wo die Reise hingeht. Derzeit ist so, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe meine Philosophie gefunden, ich habe meinen Platz gefunden. Wir werden sicher mit der Zeit gehen. Wir werden versuchen oder immer versuchen, besser zu werden. Das wird sicher sein. Vielleicht kommen die ein oder anderen Projekte dazu. Aber Stand heute den Blaufränkisch noch mehr in den Fokus rücken und da dann hart dran arbeiten. Ja.
Veranstaltungen. Habt ihr ja den Rotweinherbst, der jetzt dann quasi noch ansteht? Macht ihr selber auch Veranstaltungen?
Wir haben immer wieder ein paar gemacht. Also wir haben vor Jahren gestartet mit den Riedenwanderungen. Das war im Zuge der renommierten Weingüter Burgenlands, dass man den Kunden die Herkunft und die Lagen zeigt und dann auch die Weine.
Geht dort. Der Winzer mit die,
genau,
mit die Kunden
genau,
quasi
genau,
spazieren
genau,
und erklärt?
Genau, erklärt die Wein, die Weingärtner, vielleicht auch den Vegetationszeitpunkt, die Lage, den Bodenaufbau kann man da ganz gut herzeigen. Und wir haben sie wirklich ganz, ganz toll auf der Dürer. Da haben wir eine tolle alte Weinpresse stehen am Dürer. Und ich habe das Glück, dass man genau oberhalb, dort ist so die höchste Erhebung vom Dürer, der Weingarten gehört uns. Das heißt, wir sind da relativ, also wir sind da gleich in unserem Weingarten, können den auch perfekt herzeigen. Und wir können aber auch Veranstaltungen unten durchführen und haben dort schon unzählige Grillereien mit befreundeten Gastköchen durchgeführt. Cool. Ja.
Findet man dann wahrscheinlich bei euch auf der Webseite?
Findet man dann, es ist halt sehr, sehr limitiert, weil der Platz nicht ausreicht dort, es ist überdacht und wir haben schon mal das gehabt, das zum Regnen anfangen hätte wollen und somit sind wir sehr, sehr begrenzt auf die Überdachung dort, ja.
Man muss einfach schnell genug sein.
Ja, wie so oft im Leben. Ja.
Eine Rubrik, die sich schlimmer anhört, als sie ist, das ist das kleine Verhör zum Schluss von der Korne. Da darf ich überleiten, bitte.
Und du erinnerst mich dann, wenn ich wieder was vergisst. Aber ja, jetzt sind wir ja noch frisch und munter, jetzt wird mir das gelingen. Gibt es ein Essen, das du niemals mehr essen möchtest?
Krankenhausessen.
Aha, ja, nein, das stimmt. Ja, das ist
aber ich glaube, nicht dem Essen geschuldet, sondern einfach der Umgebung.
Ja. Ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Cabernet Sauvignon 1997 von meinem Vater.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich?
Wenn ich mich auf einen Wein so lange freue und den wirklich zu meinen Gedanken perfekt reife und dann ist er fehlerhaft.
Ja. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es...
Blaufränkisch.
Komisch.
Ja, es ist im Blut. Ja. Wahrscheinlich.
Nein, wir haben gestern wirklich auch was anderes gehört. Also ja, ja, aber so wie wir jetzt vorher das beschrieben und geredet haben, war es jetzt verwunderlich gewesen, wenn du jetzt gesagt hast, Cabernet oder so. Ja. Oh ja, man weiß ja, es ja trotzdem
Moment
nicht.
Ja, den besten Moment habe ich wirklich mit Cabernet gehabt und wir arbeiten am Blaufränkisch. Ja.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Eierspeis.
Da sind sich sehr viele einig.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Tradition nach dem Furtgänger Eierspeis essen oder dann am Tag danach.
Ja. Meine Freunde haben früher die nach dem Furt gehen, aber noch vor dem Schlafen gehen, quasi die Eier roh.
Oh, okay. Ja. Okay, das da gehört viel Mut dazu.
Ja. Man kann, also ist auch schwierig zum Zuschauen, muss ich sagen. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Das ist schwierig.
Das können auch mehrere sein.
Das ist ja definitiv die Familie und Freunde.
Und in ein paar Jahren mit der Tochter.
Hast du was zurückgelegt? Auf für die Tochter? Fall.
Sie hat ein Riesenglück, sie ist 2019 geboren, toller Jahrgang, nicht nur in Österreich, auch in Frankreich und Italien. Also ja, verduschten wird es nicht.
Okay. Aber ihr habt keinen eigenen...
Wir haben sogar einen eigenen Wein, ich habe ihr zwei Fässer gewidmet, die sind nie in Verkauf gegangen. Sind nur in Magnums und größeren Formaten gefüllt worden. Mhm. Ja, die zwei Fässer und wird dann sie entscheiden, wann sie sie öffnet. Also es gehört wirklich nur ihr und kriegt kein anderer. Nicht einmal, ich habe noch gekostet.
Blaufränkisch oder Cuvée?
Blaufränkisch.
Ja. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ich weiß nicht, ob ich den sagen soll. er war sehr peinlich. Er war wirklich sehr, sehr peinlich. Wir waren in einem 3-Sterne-Essen und haben Amuse Girl gekriegt und auf einmal ist ein perfektes Teller mit einer perfekt gerollten Serviette gekommen. Und ich erkannte es nicht im schummrigen Licht, dass es eine Serviette ist und habe dort reingebissen. Sehr, 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 sehr peinlich.
Für was war die gewesen? Also einfach
zum Erfrischen. Also erfrischen. Ja, weil vorher die Kleinigkeiten mit der Hand zu essen waren und die Hände zu reinigen. Aber es war so perfekt gerollt, dass man dachte, wow. Und,
was ist das jetzt?
Cool. Sehr, 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 sehr peinlich.
Aber es ist sehr lustig.
Wir sagen, also, wir sagen einfach dazu, dass vorhergehend ein langer Verkosttag war und da kann das schon passieren.
Das war vielleicht auch der Fall, ja.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Leider naschen.
Sieht man da nicht an?
Ja. Danke.
Ja.
man versucht ja einen gewissen Ausgleich. Oder ich versuche es einen gewissen
Ausgleich. Hast Zeit für Ausgleich noch?
Den nehmen wir dann. Ja. Okay. Also schon Sport zu machen, wenn es geht, dreimal die Woche. Und ja, es findet sich schon immer wieder.
Dann geht es.
Ja, dann geht es. Ja.
Naschen für die Nerven oder einfach aus dem Guster hinaus?
Aus dem Guster. Ich glaube, komischerweise, leider Gottes immer vor dem Fernsehen. Okay. Und diese Angewohnheit bin ich am Abgewöhnen oder ich versuche es mal zumindest, mache es mal gelingt, es besser jetzt, limitieren wir es auf Samstagabend als Belohnung.
Ja, aber man muss sich schon mal ein bisschen was gönnen.
Ja, braucht die Seele. Immer verzichten, das ist auch nicht und wir arbeiten ja in einem sehr, sehr genussvollen Umfeld, wo Genießen der essentielle Punkt ist und da gehört das gute Essen Wein und die ein oder kleine süße Sünde auch dazu, ja.
Ich bin da dabei.
Ja, da
ich muss immer was Süßes essen. Also für das habe ich aber auch von meinen Eltern oder von meinem Vater so gelernt. Wir haben immer Nachspeis gehabt nach dem Essen. Und dieser Platz ist einfach schon seit Kindheit ist reserviert. Egal wie viel da vorher gegessen wird, die Nachspeis passt immer eine zu 99,9%, weil einmal war es wirklich zu viel. Und das geht auch nicht weg. Also ich kann es nicht weglassen oder wegtrainieren. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Den Blaufränkisch aus der Lagertür. Mhm.
Oder den von deiner Tochter, den du noch nicht kostenlos dürfen.
Na, das geht sie noch nicht aus. In 10 Jahren vielleicht.
Oh, ja,
vielleicht
10 Jahre mit dir.
Ja. Vielleicht mit ihr, da darf ich ja. Das darf sie dann entscheiden, ob sie mich auf ein Glas einlädt.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Wieder mit der Familie, engsten Kreis, mit den Leuten, die ich gerne habe. Und ja.
Und Blaufränkisch drin.
Ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Wir dürfen uns bedanken für ein nettes Gespräch. Schöne Grüße an das junge Team. Ja. Weiterhin sehr viel Erfolg, der ja sowieso da ist. Und alle Informationen, Links zu der Webseite, zu dem Onlineshop verlinken wir in den Shownotes. Wir dürfen uns bedanken und Prost Mahlzeit.
Danke, Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.